Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid. Trennung, Zäune, Mauern, Absperrungen. Wir Deutschen kennen diesen Zustand, dass eine Mauer ein ganzes Land in zwei Teile teilt. Bis 1989 war das Realität. Der Todesstreifen markierte die Grenze zwischen Ost und West. Man konnte nicht einfach von dort nach hier hinübergehen. Die Sicherung an der Grenze war gewaltig. Stacheldraht machte die Mauer unüberwindbar. Suchscheinwerfer leuchteten den Todesstreifen ab und Hundepatrouillen wurden regelmäßig durchgeführt. Ganz zu schweigen von den installierten Selbstschussanlagen und dem unsäglichen Schießbefehl auf Flüchtende. Selbst wenn jemand ganz nahe an der Grenze wohnte, sogar das Dorf getrennt war, man konnte nicht einfach rübergehen. Der Weg in den Westen war für viele DDR-Bürger unendlich weit weg. Dagegen kann man über das, was sich bis heute getan hat, eigentlich nur staunen. In Berlin ist der Weg durchs Brandenburger Tor wieder frei. Auf dem Potsdamer Platz, der damals brach lag, da tobt das Leben. Die Wachtürme entlang der Grenze sind abmontiert. Und wo früher der Todesstreifen das Leben erstickte, blüht heute Natur und sind neue Dörfer entstanden. Zumindest die äußerliche Trennung ist vorbei. Das ist auch nach 35 Jahren für mich noch ein Wunder. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie bei der Wiedervereinigung die Menschen von Herzen gesungen haben, nun danket alle Gott. Scheinbar hat man bei dieser ganzen friedlichen Revolution nicht das Gespür dafür verloren, dass Gott seine Finger im Spiel hat, wenn es um den Frieden geht. Mauern und Grenzen wurden und werden zu allen Zeiten gezogen und aufgebaut. Selbst durchs Tempelgelände in Jerusalem hindurch ging ein Zaun. Der Ort, an dem man Gott verehren sollte, war reserviert für die Juden. Die Heiden mussten draußen bleiben. In zwei Sprachen, Griechisch und Lateinisch, war zu lesen, dass der Nicht-Israelit, wenn er seinen Fuß über diese Absperrung setzt, mit dem Tod bedroht wird. An anderen Stellen in Jerusalem sah man das freilich lockerer. So konnten Juden und Heiden ruhig miteinander Handel treiben. Aber hier, wo es um die Gemeinschaft mit Gott ging, da war eine unüberwindliche Grenze. Es gab ein Drinnen und ein Draußen, ein Fern von Gott und ein Nahe bei Gott. Auf diesem Hintergrund dieser strikten Grenzziehung ist unser heutiger Predigtext ein unglaublich provokativer, aber auch tröstlicher Gedanke. Er steht im Epheserbrief, die Verse 17 bis 22, ich lese aber schon ab Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in dem einen Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Mitten hinein in diese gelebte Trennung und Spaltung spricht Gott das Wort des Friedens für alle. Keiner muss mehr fernbleiben. Keiner ist ausgegrenzt oder ausgeschlossen. Paulus weiß genau, wie steil seine These angesichts der Situation der Urgemeinde ist. Und trotzdem wagt er sie. Denn er kennt den Grund des Friedens und er kennt den Grund der Versöhnung. Die liegt nämlich nicht bei uns Menschen, sondern bei dem Gott, der für uns Mensch wurde. Wenn wir unser Leben betrachten, dann merken wir, dass es unbewusst oder bewusst auch zwischen uns Mauern und Zäune gibt, die trennen. Da gibt es die Grenzen zwischen Jungen und Alten, zwischen progressiv und konservativ, zwischen sympathischen und unsympathischen, zwischen reich und arm, zwischen politischen Meinungen. Und selbst in der Gemeinschaft der Christen neigen viele dazu, Grenzen zu ziehen und so starke Befestigungspfosten für die eigene Position einzurammen. Denn eine Gemeinde ist, das sehe ich jetzt vor mir, das ist so ein bunter Haufen. Ist auch gut so. Da gibt es Leute, die durch Herkunft oder durch Erziehung oder durch Prägung eine größere Nähe zum christlichen Glauben haben als andere. Sie leben ihren Glauben offensiver und pointierter als Mitchristen, die aus welchen Gründen auch immer einen anderen, vielleicht einen defensiveren Zugang zum Glauben und zu Gott haben oder ihren Glauben auch ganz unkonventionell zum Ausdruck bringen. Mir ist da bei der Vorbereitung sind wir die Jesus Freaks eingefallen. Ich weiß nicht, ob Sie die Gruppe kennen. Das sind meistens junge Menschen, die schon rein äußerlich nicht so ins Schema passen, die ihren Glauben ganz unkonventionell leben und die wahrscheinlich bei vielen von uns nur ein müdes Kopfschütteln hervorrufen würden. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt hier eine Gruppe Jesus Freaks im Gottesdienst wäre, dann würden nicht wenige von euch denken, um Himmels Willen, so weit ist es mit dem Christentum schon gekommen. Ja, aber manchmal liegt doch das Problem bei uns selbst. Wenn wir unsere Art zu glauben und zu leben als alleinigen Maßstab betrachten, es sind nicht zuerst die anderen, wir sind gefragt, dann machen wir es den anderen schwer, diese Grenze zu den Insidern zu überwinden, weil wir, die wir uns für nahe bei Gott halten und den anderen eher das Attribut fern zuschreiben oder nicht richtig fromm zu sein, zumuten. Aber Insider zu sein, von Kind auf christlich erzogen zu sein, im Glauben und irgendwie in einem allseits anerkannten Glauben zu leben, ist nicht das, worauf es letztendlich ankommt. Unser Text spricht nicht von Äußerlichkeiten und Formen, die den Glauben definieren, sondern vom Grund des Glaubens von Jesus Christus. Er muss den Frieden bringen, denen draußen und denen drinnen, den Normalen und den Ausgeflippten, den Juden und den Heiden, den Fernen und den Nahen. Denn beide trennt eine Mauer von Gott und diese Mauer ist von uns aus unüberwindlich. Wir wurden nicht als unschuldige Wesen geboren. Nicht edel, klug und weise und unschuldig ist der Mensch. Zumindest das, was mir täglich begegnet, von der Grundschule angefangen, bis hin zu Angst und Hetze und Umgang miteinander, zu Kriegsgeschrei, Mord, Totschlag, das ganze Spektrum eben, sprechen doch gegen diese Behauptung. Seit dem Sündenfall sind wir von Hause aus Menschen ohne Gott, ohne Gemeinschaft mit ihm, ohne Zugang mit ihm. Wir leben sozusagen im kalten Krieg mit Gott. Und die Mauer des Misstrauens gegen Gott ist aus eigener Anstrengung einfach nicht zu überwinden. Aber diese Situationsanalyse ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Jesus ist doch zu uns Menschen gekommen, damit diese Mauer zwischen uns und Gott beseitigt wird. Das ist Evangelium. Gute Nachricht für alle Menschen. Jesus hat den Frieden gebracht. Vertrauen zu Gott statt Misstrauen gegenüber Gott. Dir, der du von klein auf Gott nachfolgst, der du Taufe und Konfirmation ernst genommen hast, du bekommst den Frieden mit Gott nicht anders wie die Fernen, nämlich allein so. Gott hat Frieden gemacht am Kreuz Jesu. Dort durchkreuzt er unsere Sünde. Er nimmt sie, streicht sie weg, wie wenn sie nie gewesen wäre. Glaubst du das und lässt das in deinem Leben gelten? Dann bist du Kind Gottes. Mehr können und brauchen wir nicht zu tun, als diesen Frieden, den Jesus für uns erworben hat, in unserem Leben Raum zu geben. Das ist Rechtfertigung, allein durch Gnade Gottes, allein durch den Glauben an Gott. Deshalb trennen uns Herkunft, Konfession, persönliche Lebensführung, Frömmigkeitsstile oder die Vergangenheit nicht mehr, weil Jesus diesen Frieden mit Gott zu uns gebracht hat. Jetzt zählt nur noch eines, der Blick auf Christus. Durch ihn haben wir das Vorrecht, zu Gott zu kommen. Wir dürfen Papa, lieber Vater, zu ihm sagen, wir können uns wie ein Kind in seine Arme fallen lassen. Das heißt Frieden. Das ist für mich das Bild des Friedens. Gott umarmt uns. Erstmal umarmen, spüren. Der andere ist da, Gott ist da. Nun weiß ich, dieses Bild des Vaters ist durchaus auch problematisch. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht hast du nie einen Vater gehabt oder einen, der nicht gut zu dir war. Vielleicht hat dein Vater nie Zeit für dich gehabt oder hat dich sogar regelmäßig geschlagen oder beleidigt. Ich kann dir nur sagen, weil ich es erlebt habe, Gott, der Vater, ist anders. Er hat alle Zeit der Welt. Ihm ist jedes seiner Kinder höchste Priorität und vollen Einsatz wert. Er redet mit uns durch die Bibel, im Gebet. Er hört uns auch dann noch, wenn alle anderen schon abgewunken haben. So einen Vater lobe ich mir. So einen Vater wünsche ich mir, dass wir uns mehr und mehr bewusst werden, welches riesengroße Geschenk uns Gott macht, indem wir uns seine Kinder nennen dürfen. Er uns annimmt und aufnimmt. Wenn wir das merken, dann spüren wir aber auch, wie wichtig es ist, diesen Kontakt zu Gott nicht zu vernachlässigen, sondern die Beziehung mit ihm kreativ zu pflegen. Keine Beziehung wird auf Dauer gut sein, wenn man nicht in sie investiert. Beide. Gott investiert in uns. Wir haben eine Lebensgemeinschaft mit Gott, um das Bild unseres Predigttextes aufzunehmen. Wir wohnen sozusagen mit Gott zusammen in seinem Haus. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So drückt es Paulus in seiner Sprache aus. Gott gibt uns eine Heimat bei sich. Zusammen wohnen wir in diesem Haus als Gottes Hausgenossen. Das hört sich nach harmonischer Familie an, ist von Gott auch so gedacht. Aber wenn wir ehrlich sind, begegnet uns oft eine andere Realität in den Gemeinden. Es gibt noch wirklich viel zu tun, bis Brüder und Schwestern in Einheit vor unserem Vater zusammenleben. Daran sollten wir arbeiten und wir müssen uns immer wieder klar machen, was das heißt, in Gottes Hausgemeinschaft zu leben. Dort können wir nicht einfach so tun, als wäre uns unser Mitchrist egal. Das funktioniert in einer Wohngemeinschaft nicht, dass mir der andere egal ist. Wir können als Gottes Hausgenossen nicht unversöhnlich verharren, streiten, dass die Balken krachen. Das geht nicht, wenn man zusammen wohnt. Der Friede Christi muss in unserem Leben Auswirkungen haben oder er ist wirkungslos. Wir nehmen uns als Christen so viel von einem großen Schatz und viel mehr noch von unserem Zeugnis, wenn wir in unseren Köpfen, Gedanken und Taten wieder Mauern aufrichten. Mauern des Streites, der Gleichgültigkeit, des Hasses, der Lieblosigkeit. Im Haus Gottes herrscht ein Geist des Friedens und nicht der Unversöhnlichkeit. Daran erinnern uns unser Predigttext und die Bibel. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So fordert uns Paulus an anderer Stelle auf. Lasst euch nicht mit hineinziehen in diese Spirale von wie du mir, so ich dir. Das ist ein endloses Ping-Pong-Spiel, das wird nie eine Lösung geben, wenn wir immer zurückschießen und nachlegen. Ihr merkt schon, wie wir uns als Christen verhalten, wie wir miteinander umgehen. Das beschäftigt mich sehr, das treibt mich auch selbstkritisch um. Dabei geht es mir nicht jetzt darum, jemand ein schlechtes Gewissen zu einzureden, weil er mit anderen Menschen zerstritten ist. Ja, auch das ist eine Realität. Solange wir leben, wird es eben Menschen geben, da lebt man im Streit. Das ist ein Teil auch des Menschseins. Da werden wir immer wieder falsch handeln. Da leben wir immer wieder von der Vergebung. Die haben wir nötig, die bekommen wir auch. Aber es wird dann für mich schwierig, wenn sich die Schuld bei uns installiert und wir kein Verlangen mehr haben, darum zu ringen, dass wir Wege des Friedens mit unseren Mitmenschen finden. Die bitterste Form des Konfliktes, des Streites ist, den anderen zu ignorieren, nicht mehr zu reden, nicht mehr wahrzunehmen, nicht mehr zu versuchen, die Tür wieder aufzumachen. Und dann baut sich eine Mauer auf, Stein für Stein. Und diese Steine haben Namen, unausgesprochene Vorwürfe, unvergebene Fehler, verdrängte Beleidigungen, erlittene seelische Verletzungen, Bitterkeit, Rechthaberei, Hass, Macht. Man könnte noch viele Steine aufzählen, die Menschen blockieren und die sie zentnerschwer mit sich herumtragen. Es gilt, diese Steine konstruktiv zu verbauen und abzubauen. Sonst stapeln sie sich immer weiter im Leben auf und dann steht irgendwann eine Mauer, die schier unüberwindlich ist und die auch was mit dem Glauben zu tun hat. Irgendwann spüre ich und sehe ich auch Gott nicht mehr durch diese Mauer hindurch. Wenn wir jetzt aber unseren Predigttext beobachten, dann ist dort von einem ganz anderen Bauwerk als von einer Mauer die Rede. Denn Jesus ist in unser Leben gekommen, um diese Mauer einzureißen, diesen Zaun wegzumachen und dafür sein Haus, die Gemeinde, zu bauen. Diese besteht aus Menschen, die bereit sind, sich in diesen Bau einfügen zu lassen. Wie sieht dieser Bau, dieser Tempel aus? Der Grund ist das Wort Gottes, die Botschaft von dem, was Jesus getan hat. Nur wenn eine Gemeinde auf Gottes Wort gegründet ist, kann sie Bestand haben. Alle anderen Formen und Aktivitäten sind kein sicherer Grund. Noch so kreativer und wohlgemeinter Einsatz für Gott trägt nicht, wenn er nicht auf dem Fundament des biblischen Zeugnisses gebaut ist. Auch Personen können kein fester Grund für eine Gemeinde sein. Der beste Prediger, Pfarrer, Missionar, Brüdergemeinderat oder Jugendreferent ist nur Teil dieser Gemeinde, aber nie der Grund, auf dem sich bauen lässt. Eine Gemeinde besteht aus vielen bunten Steinen, einer am anderen, bunt und vielfältig, eckig und kantig, groß und klein. Im Reich Gottes gibt es keine monotonen Plattenbauten, sondern da werden nur wunderbare Originale eingebaut. Steine für verschiedene Zwecke, jeder an seinem Ort. Steine, die einander stützen und halten. Sie passen zusammen, weil ein genialer Baumeister, ein genialer Gott sie zusammengestellt hat. Und in diesem Haus lebt Gott. Sicher, manches ist unzureichend, verbesserungswürdig und erneuerungsbedürftig. Aber der Bau bleibt und die Gemeinde bleibt, weil sie einen entscheidenden Schlussstein hat, der das Ganze zusammenhält. Der schönste Bau aus den edelsten Steinen würde zusammenfallen, wenn nicht ein Schlussstein eingefügt wird, der diese Bogenhälften gegenseitig abstützt und trägt. Dieser Eckstein ist Jesus Christus. Mit ihm zu rechnen, ihm den richtigen Platz zu geben, ist letztendlich die Grundlage einer stark gebauten Gemeinde. Ich finde es großartig, dass Gott uns in diesen Bau seines Hauses mit einbaut. Wir sind als Christen lebendige Steine eines ewigen Bauwerkes. Gott wünscht, dass wir Frieden haben. Wir sind Gottes Kinder. Jesus hält alles zusammen. Amen.